Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI und Tech2Go, der Praxispitch hier auf hardwarewartung.com. Ja, letzte Woche haben wir uns ja in Wien getroffen, Yusuf und ich, und heute wieder remote verbunden. Und ja, ich begrüße dich ganz herzlich hier zum Podcast. Schön, dass du da bist, Yusuf.
Hallo Christian, schön, dass wir es wieder schaffen.
Ja, finde ich auch. Und wenn ich mir so die Themenliste anschaue, die wir für heute vorbereitet haben, wir waren ja letzte Woche recht schnell, unter einer Stunde. Ich bin mal gespannt, ob wir das heute auch wieder schaffen werden. Und wir müssen heute gezwungenermaßen natürlich anfangen mit der Meldung, die im Moment sehr, sehr viele beschäftigt, nämlich, wir nennen es einfach mal das Nixperia Fuck-up. Und zwar, der eine oder die andere von euch wird es mitbekommen haben, es gibt eine politische Eskalation, die sowohl die USA als auch China als auch Europa betrifft und die jetzt dazu geführt hat, dass ein wichtiger Hersteller oder Lieferant von Basiskomponenten, von Halbleitern, die unter anderem für Automobile, aber auch in Waffensystemen und viel mehr benutzt werden, dass die im Moment eben nicht mehr geliefert werden und dass die Produktion in vielen Unternehmen bedroht ist oder kurz vor dem Stillstand steht. Das kurz als Einleitung. Vielleicht kannst du uns das mal so ein bisschen aufdröseln, Yusuf, was da so passiert ist.
Ja, ich versuch's mal chronologisch, damit mal alle sozusagen Fakten am Tisch liegen und dann können wir uns drüber aufregen, was da passiert ist. Das Ganze hat natürlich eine längere Geschichte. Das geht sogar noch bis 2021 mit einer britischen Tochter sozusagen nach hinten. Aber wir wollen jetzt mal quasi nur die letzten Ereignisse beleuchten. Und zwar mit dem Auslöser quasi, den Trump da jetzt mehr oder weniger angezettelt hat. Und zwar gegen Ende September hat die US-Regierung so eine Art Dokument rausgebracht mit einer US-Entry-Liste. Also so quasi eine Liste von Unternehmen, die, sag ich jetzt mal, gefährlich oder unter Beobachtung sind, mit denen man jetzt nicht unbedingt Geschäfte machen sollte oder wo es Gefahren gibt sozusagen. Und unter anderem ist auf dieser Liste ist die Firma Wingtech gestanden und die Firma Wingtech ist die Muttergesellschaft von Nixperia. Und Wingtech ist natürlich ein chinesisches Unternehmen und Nixperia ist aber quasi ein deutsches Unternehmen, auch wenn die Mutter ein chinesisches Unternehmen ist. Es gab Vorwürfe, vor allem gegen den CEO. Also der CEO hat wohl irgendwie Millionen Gelder an die chinesische Tochter irgendwie rübergeschaufelt. Und es gab irgendwie Gerüchte, dass da verschiedene Transfers, sage ich jetzt mal, auch so Wissenstransfers-Geschichten nach China gegangen sind, die eigentlich nicht hätten passieren sollen. Aber ob das tatsächlich so war oder nicht, kann man jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall wurde es behauptet. Daraufhin hat am 30. September hat dann der Wirtschaftsminister in Niederlande hat dann reagiert, der Mickey Adriaansen heißt er, glaube ich, ja, und hat ein Notstandsgesetz verwendet, um komplett die Kontrolle über Nixperia zu übernehmen. Und als Grund hat er genannt irgendwie die niederländische und europäische Wirtschaftssicherheit. Ob das jetzt gerechtfertigt war oder nicht, ist jetzt sei jetzt dahingestellt. Aber auf jeden Fall war es eine ziemliche Horuk-Aktion. Das war quasi über Nacht. Dann gab es am 7. Oktober ein Gerichtsurteil. Also da hat ein Gericht in Amsterdam diese Zweifel, hat das alles bestätigt und hat quasi die Unternehmensführung enteignet, also auch den CEO quasi rausgeschmissen und auch die Stimmrechte von Wingtech komplett entzogen und hat es dann einem unabhängigen Treuhänder übergeben. Tja, und dann haben sich die Sachen überschlagen als direkte Reaktion. Also das war quasi eine Verstaatlichung von Nixperia in Wirklichkeit. Und daraufhin haben die Chinesen dann gesagt, okay, gut, wenn ihr das tut, dann dürfen halt all die Chips, die jetzt von Nixperia in China sind, nicht mehr rausgeschickt werden. Und was man wissen muss, die Produktionsstätte in Deutschland die hat quasi nur das Frontend gemacht. Das heißt, die haben die Wafer hergestellt, die haben diese Lithografiemaschinen und auch quasi den Chip produziert, aber das Packaging und wer gestern Tagesschau geschaut hat, der wird irgendwie gemerkt haben, Packaging, oh, das kann doch nicht so kompliziert sein, ja. Aber Packaging klingt jetzt nach wirklich nur Verpackung, aber in Wirklichkeit ist Packaging das Assembly, also das Zusammenbauen des Chips. Sein Chip wird quasi in Frontend und eben im Packaging und Testing sozusagen in den großen Abschnitten, also Kategorien der Produktion eingeteilt. Und wie gesagt, das Frontend, was in Deutschland passiert, ist natürlich der komplexere Teil mit der Lithografie und den Chips und das Ätzen und die Wafer herstellen. Aber dann wird das Ganze quasi nach China geschickt. Dort gibt es dann verschiedene sozusagen Abläufe, was da gemacht wird. Das heißt, dieser Wafer wird zerschnitten, also Dicing heißt dieser Prozess. Das werden so in kleine Siliziumplättchen geschnitten. Dann kommt das Attaching, das heißt, da werden diese Plättchen auf seinen Träger draufgeklebt, mehr oder weniger. Dann kommt das Wire Bonding, das heißt, man bringt das so dass die Transistoren sozusagen externe Anschlüsse bekommen, dann die Pins sozusagen, damit man das an so ein Board oder sowas dranstecken kann. Und dann kommt das die Encapsulation, das heißt, das wird dann versiegelt. Das ist dann meistens so ein Epoxidharz, damit halt das gegen Feuchtigkeit und Staub und so geschützt ist und damit halt auch diese ganze Wire Bonding halt fest ist, damit das halt nicht, weil wenn da ein so ein Pin abbricht oder eine Verbindung weg ist, dann kannst du den Chip quasi in die Tonne treten. Und dann kommt das Testing und dann ist quasi der Chip fertig. Aber dieser ganze Prozess ist eine Riesensache. Ja, man hat da eigene Reinräume, eigene Fabriken. Das heißt, man kann das nicht von heute auf morgen einfach woanders hin transferieren. Das heißt, diese Enteignung war quasi ein Schuss ins eigene Knie, weil sie nicht bedacht haben, dass der zweite wichtige Teil dieser Produktion in China liegt. Und dass China einfach sagen kann, gut, wenn ihr uns enteignet, dann gibt es halt auch keine Fertigung. Also gibt es halt kein Assembly. Ja, und jetzt, jetzt haben alle sozusagen den Scherbenhaufen. Die Chinesen weigern sich, irgendwas weiter zu tun, verständlicherweise, weil sie haben ja auch gar keine Rechte mehr an dem Unternehmen. Die Automobilindustrie ist zu 60% darauf angewiesen. Und jetzt sind gestern, also eskaliert ist es letztendlich, als VW angekündigt hat, eben gestern, dass sie jetzt ihre Produktion runterfahren müssen und jetzt irgendwie auf Kurzarbeit stellen, weil sie keine Chips haben. Und also diese Chips, das ist jetzt nichts Großartiges, ja. Das sind in so ein Auto kommen so 500-600 von diesen Chips rein für irgendwie Steuerung von Airbags oder Bremsassistent oder Lichter oder weiß nicht, die Fensterheber oder sowas, ja. Also, genau. Also das sind ganz viele unterschiedliche Funktionen und deswegen sind das jetzt keine Hightech-Chips. Aber sie sind halt, also sie müssen halt gefertigt werden. Also es ist jetzt nicht so, dass du das einfach so kurzfristig woanders machen kannst, weil du musst ja auch die gesamten Prozesse und den gesamten Ablauf, kannst du jetzt auch nicht sagen, oh, ich baue jetzt die Chips von Bosch ein. Ja, weil, also, und irgendwo auf so einer Platine hast du immer einen von diesen Chips drauf. Also selbst Bosch hat verwendet natürlich auch Chips von Xperia, ja, weil die bauen ja auch nicht alles selber, sondern die haben halt ihre Chips und die haben ihre Platinen, aber die verwenden auch andere. Und wenn man das noch weiter sich anschaut, also jetzt haben sich alle aufgeregt wegen Automobilindustrie, aber wenn man sich die Lieferketten anschaut, dann ist die gesamte Rüstungsindustrie abhängig davon und die gesamte Luft- und Raumfahrt. Ja? Also mit Luftfahrt meine ich, also Luft- und Raumfahrt ist jetzt, Raumfahrt ist vielleicht nicht so relevant, aber Luftfahrt ist sehr, sehr relevant. Weil in jedem Flugzeug stecken Tausende von diesen Chips. Und in jedem Rheinmetallpanzer genauso. Ja. Also dass sie da so kurzsichtig agiert haben und so einen Fuck-up hingelegt haben auf Druck von den USA, ist, also es ist wirklich unbegreiflich. Also mir ist das wirklich unbegreiflich, wie man so dumm agieren kann, weil es muss ihnen klar gewesen sein, dass die Chinesen auf jeden Fall nicht weitermachen können auch. Also was ist deine Meinung zu der ganzen Sache?
Ja, also das, was du gesagt hast, da stimme ich voll zu. Aber ich würde mich schon auch fragen, warum hat man sich in dieser Art und Weise auf verschiedenen Ebenen komplett abhängig gemacht von China, von einem, sagen wir mal, globalen Wettbewerber und praktisch China die Macht gegeben, uns den Saft zuzudrehen auf allen Bereichen der Industrie, mehr oder weniger, für so ein vergleichsweise simples Produkt, was wir sicherlich hier selbst herstellen könnten. Also das würde ich jetzt mal behaupten, wenn wir uns früh genug drum gekümmert hätten oder wenn wir zumindest mal Lagerbestände geschaffen hätten, um so eine gewisse Zeit auszugleichen. Also da ist ja mal wieder das komplett, also ich frage mich, ob große Unternehmen so etwas wie Risikomanagement betreiben. Und wenn ja, ob sie da noch nie drüber nachgedacht haben, was würde denn passieren, wenn so eine zentrale Komponente auf einmal wegfällt? Da muss sich doch jemand Gedanken drüber gemacht haben. Das würde mich mal interessieren.
Also ich glaube, also zu Covid-Zeiten hätte man ja denken können, dass das, also das Lieferketten-Thematik etwas ist, was alle anfangen zu berücksichtigen. Und das haben sie vielleicht auch. Aber letztendlich ist es halt auch eine Kostenfrage. Und egal wie man es sieht, wenn du Produktion betreibst, ist halt just in time das, was halt am besten funktioniert. Also du, damit du nicht so viele Lagerbestände haben musst und auch das Working Capital nicht so groß sein muss, kannst du hier halt viel schnellere Durchlaufzeiten haben und halt auch viel besser deine Kapazitäten steuern. Und wenn wir das nicht machen würden, wären diese Dinge um mehrere Prozente teurer. Und das will natürlich keiner. Und alle vertrauen darauf, dass es durch die Verflechtung sowieso egal ist. Und das ist genau der Punkt. Und darauf will auch ich hinaus. Ja. Alle glauben, dass es möglich ist, das komplett zu entflechten. Aber das wird niemals funktionieren, weil wir in Europa gar nicht die Kapazitäten haben, um eine Mikrochip-Industrie in diesen Dimensionen zu bauen, wie wir sie selbst benötigen. Das heißt, zu sagen, wir in Europa bauen jetzt unsere eigenen Packaging-Fabriken für Mikroelektronik. Wir haben weder die Leute dazu, noch haben wir das Kapital dazu, noch haben wir den Willen dazu, das zu tun. Also wer soll das tun? Das Einzige, wie du sowas machen kannst, ist, indem du sagst, okay, ich mache das jetzt viel teurer, und indem ich sage, ja, so ein VW kostet jetzt halt nicht mehr 30.000 Euro, sondern 80.000 Euro. Aber dann kauft halt keiner mehr ein VW, ja?
Zumal die ja eh schon viel teurer sind als die Autos aus China. Aber was nochmal zurück zum Risikomanagement. Also es muss ja irgendjemand zu der Erkenntnis gekommen sein, wir müssen hier nichts tun, wir brauchen keine Strategie für den Fall der Fälle. Und Risikomanagement hat ja immer zwei wesentliche Komponenten, einmal die Auswirkung und einmal die Eintrittswahrscheinlichkeit. Ja, die Auswirkung sind wir uns einig, sind immens. Ja, so die Eintrittswahrscheinlichkeit, da muss also irgendjemand her zur Meinung gekommen sein, die Eintrittswahrscheinlichkeit ist dementsprechend niedrig. Ansonsten hätte man nicht ohne Plan B diese Situation jetzt erleiden müssen. Ja, das heißt, entweder hat da jemand total gepennt oder es wurde einfach eine komplett falsche Einschätzung getroffen. Und die Frage würde ich gerne mal stellen.
Ich glaube, dass tatsächlich die Leute sich sehr wohl bewusst dessen sind, aber sich auch dessen bewusst sind, dass sie diese Dinge, also dass sie Globalisierung nicht umkehren können. Zumindest nicht als einzelnes Unternehmen. Weil in dem Moment, wo sie versuchen, das Risiko zu mitigieren, ist ihr Unternehmen nicht mehr wettbewerbsfähig. Das heißt, wenn sie die Risikominimierung eingehen, haben sie auf jeden Fall verloren, außer es tritt eben das geringe Risiko ein, dass es dieses Lieferkettenproblem tatsächlich, dass es dann tatsächlich kommt. Und dann gibt es, hat man sozusagen eine Marktdominanz. Ja? Aber zu sagen, ich investiere, also ich gehe das Risiko ein, dass ich in 2 Jahren insolvent gehe, für den Fall, dass in 2 Jahren so eine Situation auftritt, das würde keiner tun. Also auch ich würde das nicht tun. Lieber gehe ich das Risiko ein, dass ich sage, okay, ich kenne das Risiko und es wird passieren. Und wenn es passiert, vertraue ich auf die Politik oder vertraue ich halt auf die Diplomatie oder halt auf die Eigeninteressen aller Player am Markt. Das war ja auch der Grund, warum Globalisierung immer gut funktioniert hat, weil alle ein Eigeninteresse gehabt haben und alle haben davon profitiert. Und jetzt kommt das alles ins Schwanken, weil ein Schwachmat in einer Machtposition sitzt und glaubt, er kann alle Macht an sich reißen. Und das ist halt totaler Blödsinn. Hm. Ja?
Ja klar, also das ist ja auch eine Strategie. Also wenn praktisch die Mitigation oder der Plan B darin besteht, sich auf die Politik zu verlassen, dass sie schon richten wird, kann man ja verargumentieren. Die Frage ist halt nur, und das werden wir jetzt dann sehen, ob das klappt und mit welchen Möglichkeiten. Das werden noch spannende Tage werden, denke ich mal. Ja, also es sind schon wirklich turbulente Zeiten, in denen wir leben, aber auch spannende Zeiten, was die Technik angeht. Denn gestern bin ich auf eine Meldung gestoßen, könnt ihr übrigens auch im Newsbereich von hardwarewartung.com nachlesen, dass Google wieder einen Riesenerfolg vermeldet hat im Bereich Quantencomputing. Und zwar soll erstmals ein verifizierbarer Quantenvorteil erzielt worden sein. Josef, was ist denn ein Quantenvorteil?
Quantenvorteil ist der Moment, wo ein Quantencomputer um ein X-Faktor schneller zu einem Ergebnis kommt als ein klassischer Supercomputer. Das heißt, wenn ein klassischer Prozessor niemals die Berechnung wo die Zeit von einem der Quantencomputer kann es in einer schnelleren Zeit als der klassische Computer. Und in dem Fall ist das, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ein Faktor 15.000 oder 13.000-fach schneller. Der Quantenalgorithmus, den sie hier verwendet haben, ist das nennt sich Quantum Echos. Wenn ich das, also ich habe mich jetzt nicht im Detail ich habe jetzt nicht im Detail nachgelesen, was dieser Algorithmus genau tut. Aber wenn ich das so oberflächlich mitbekommen habe, geht es darum, dass sie die Geometrie von Molekülen irgendwie versuchen zu messen. Ja? Und um festzustellen, weil eines der Probleme der Quantenüberlegenheit ist natürlich auch, du musst ja auch wissen, ob das Ergebnis dann auch stimmt. Und in dem Fall ist das aber möglich, weil das Ergebnis kann man über die MRT-Technologie nachweisen. Also das heißt, du kannst mit einer MRT-Überprüfung kannst du nachweisen, dass quasi die Atome, also dass die Moleküle sich genau in dieser Geometrie aufgestellt haben. Ja. Hast du also das finde ich insofern sehr gut, weil in unserer Quantum-Computer-Folge haben wir ja schon, wir haben ja schon angenommen, dass Google ja die Quantenüberlegenheit schon geschafft hat. Auch wenn das jetzt nicht der Fall war, also IBM konnte ja dann nachweisen, dass die Überlegenheit zwar da war, aber der Algorithmus, den sie da verwendet haben, der war einfach so banal. Da ging es einfach um Zufallszahlen, ja. Was ja die Grundfunktion von Quantenmechanik ist. deswegen, und auch, dass es durchaus für einen klassischen Computer möglich war, innerhalb von wenigen Tagen das Ergebnis zu errechnen. Und in diesem Fall war das aber jetzt, ist das jetzt nicht so. Es gäbe keine technische Möglichkeit, das mit einem klassischen Computer in unserer Zeit zu rechnen. Wenn ich das richtig rausgehört habe. Und das heißt, weil wir hatten ja in unserer Folge diese drei Phasen sozusagen auch angekündigt, also die wirkliche tatsächliche Demonstration, dass es quasi diese Quantenüberlegenheit gibt und die Demonstration der logischen Qubits mit praktischen Nutzen. Und da haben wir gesagt, das ist von 2025 bis 2027 und das ist jetzt eingetroffen, viel früher. Also 2025 innerhalb des Timeframes, sehr früh eigentlich. Und auch Google will jetzt quasi in die nächste Ebene gehen, wo sie sagen, okay, sie wollen jetzt quasi die Quanten-Hardware-Roadmap so aufbauen, dass jetzt ein langlebiger logisches Qubit sozusagen ersichtlich ist. Und das wäre bei uns der Faktor 2028 bis 2030, wo wir sagen, dass diese fehlertoleranten Qubits, also dass sie quasi einen tatsächlichen logischen Qubit haben, der komplett fehlertolerant ist. Und ab 2030, haben wir gesagt, kommt die Skalierung. Das heißt, wir liegen sehr gut in dem Zeitfenster. Und das heißt, wir werden, wenn das tatsächlich alles zutrifft, werden wir wahrscheinlich nach 2030 tatsächlich Quantencomputer haben, die brauchbare Dinge tun. Also und wahrscheinlich heute schon Quantencomputer, mit denen man schon Simulationen machen kann, die auch einen Mehrwert haben. Ja. Und dass es Google ist, die das hinbekommen haben, ist auch sehr bezeichnend und ist auch quasi ein Anzeichen davon, dass diese supraleitenden Qubits, also das ist ja mit diesem Willow-Chip passiert. Mhm. Willow ist quasi der Name von dem Chip, den Google hier verwendet hat. Das ist ein 105-Qubit-Array Quantencomputer-Chip. Das heißt, man konnte eigentlich schon beweisen, dass es mit dieser Technologie grundsätzlich möglich ist, einen Quantencomputer zu bauen, der Quantenüberlegenheit schafft.
Ja, und die Einsatzmöglichkeiten, die sich dann da auftun, die sind ja enorm. Ne? Man denke nur mal auch an die Astronomie. Also es wird zum Beispiel werden genannt die Erforschung von schwarzen Löchern zum Beispiel. Lauter Dinge, bei denen man jetzt noch an natürliche Grenzen stößt bei der Berechnung. Also wenn das Ganze dann, wie du sagst, in den nächsten Jahren wirklich in der Praxis einsetzbar ist, dann, ich glaube, dann werden wir nochmal einige Quantensprünge in der Wissenschaft sehen und dann nochmal in ungeahnte Dimensionen voranschreiten.
Also ich denke, der Use Case, den Google hier wahrscheinlich auch vorantreiben wird, ist tatsächlich, also Medikamentenentwicklung, Materialwirtschaft, weil das auch der logische Schritt ist. Gerade Materialwirtschaft ist sozusagen der nächste logische Schritt, um den nächsten Sprung, technologischen Sprung zu entwickeln. Also wenn Sie jetzt Materialien entwickeln, die entweder in der Energie oder in der Prozessor oder halt in, ich sag nur Supraleiter, ja, also supraleitende Elemente zu schaffen, die bei Raumtemperatur funktionieren. Wenn Sie sowas zum Beispiel erschaffen könnten oder herausfinden könnten, dann wäre das sozusagen der ultimative heilige Gral. Ja? Weil dann könntest du diese Quantencomputer exponentiell skalieren, schlagartig. Ja?
Ja. Und das erst recht, wenn man das Ganze dann auch noch mit den Weiterentwicklungen in der KI kombiniert. Dann haben wir ja zwei Multiplikatoren, die dann zu exponentiellen Entwicklungen führen, also und dann zu noch größeren Sprüngen. Ja, also das wird auch spannend zu beobachten sein, wie, also erstmal ob und dann auch wie sich KI und Quantencomputing miteinander noch besser oder überhaupt verbinden lassen.
Ja, na, ich bin schon sehr gespannt auf jeden Fall. Also das noch vor einem Jahr oder so oder vor 2 Jahren hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das alles so schnell irgendwie Form annimmt. Aber man muss einfach sagen, die geballte Wissenschaft, die gut finanziert ist, kann einfach viel mehr erreichen als einfach freie Forschung, sage ich jetzt einmal. Ja. Und das muss man Google tatsächlich anerkennen, dass sie hier eine Kultur geschaffen haben, auch mit DeepMind und halt auch diese Strukturen, die sie da geschaffen haben, die besten Wissenschaftler anzuziehen und die halt auch auf Probleme loszulassen, die die Menschheit insgesamt beschäftigt. Und das trotzdem kommerziell irgendwie zu finanzieren, ist halt etwas, was noch nie da gewesen ist. Und da siehst du, wie, wenn man das richtig kanalisiert, was dabei eigentlich tatsächlich rauskommen kann. Und dass es ausgerechnet ein amerikanisches Unternehmen tut, ist ein bisschen ein Dorn, aber und dass es auch Google ist, die zwar früher Do No Evil gesagt haben, aber bewiesen haben, dass es ihnen wurscht ist, ist auch ein bisschen bedenklich, aber naja.
Ja, aber wir haben letzte Woche auch schon schöne Beispiele gebracht für neue Entwicklungen aus Europa oder so auch aus Deutschland. Da müssen wir mal gucken, da kommt bestimmt auch noch einiges. Ja. Wenn wir jetzt bei den Neuheiten bleiben, dann lass uns doch gleich mal zu unserer Kategorie KI's Next Topmodel springen, denn da haben wir diesmal auch wieder einiges dabei. Und zunächst einmal, es ist vielleicht gar nicht so im direkten Sinne etwas, was in diese Kategorie gehört, aber irgendwie doch, weil es betrifft ja OpenAI und die waren ein bisschen zu schnell, einen weiteren Durchbruch zu vermelden. Was ist denn da passiert?
Es gibt so eine Sammlung von mathematischen Problemen, die bis jetzt ungelöst sind. Ich glaube, das sind so an die 200 Stück. Und es gibt einen Professor, der diese verwaltet. Jeder, der eines dieser Probleme löst, kann die dann an ihn melden und dann nimmt er quasi diese Probleme runter. Und das ist gut, weil es halt eine zentrale Anlaufstelle gibt von mathematischen Problemen, die noch niemand gelöst hat. Jetzt ist es aber so, dass viele dieser mathematischen Probleme eigentlich schon gelöst sind in irgendwelchen Papern, aber der Wissenschaftler weiß es halt nicht, weil die halt niemandem gemeldet worden sind. Und was jetzt OpenAI getan hat, ist quasi die wissenschaftliche Datenbank zu durchsuchen, eben nach diesen mathematischen Problemen. Und die haben dann tatsächlich irgendwie 10 Papers gefunden, wo 10 dieser Probleme gelöst worden sind. Und dann sind sie rausgegangen und haben gesagt, hoho, wir haben 10 mathematische Probleme gelöst, die noch nie jemand gelöst hat. Und haben das halt sehr ungeschickt formuliert. Und der Wissenschaftler natürlich, der diese Probleme verwaltet, sagt, okay, ja, ich meine, ihr habt sie nicht gelöst, aber sie sind gelöst, ja, und hat halt dann auf diese Papers verwiesen. Und dann ging halt der Shitstorm los, ja, weil die natürlich behauptet haben, dass sie es gelöst haben, obwohl sie einfach nur einen Suchalgorithmus durch diese Datenbank gejagt haben. Und natürlich ist das auch ein Problem, ja, das ist keine Frage, das ist auch ein Problem, was existiert. Es gibt ganz viel Forschung und keiner weiß eigentlich, was alles in diesen Forschungspapers drinnen schon gelöst ist, wo alle Leute immer wieder drauf losgehen. Also OpenAI löst da tatsächlich ein Problem, aber rauszugehen und zu behaupten, dass sie das Problem gelöst haben oder es so darzustellen, als hätten sie das gelöst, hat halt einen riesen Shitstorm ausgelöst. Und das zeigt wieder eine Sache, dass alle KI-Labs so massiv unter Druck stehen, zu beweisen, dass sie immer wieder neue Fortschritte und Errungenschaften und Veränderungen und sie werden die Welt und AGI und in Wirklichkeit ist das halt alles evolutionär fast schon. Ja, also es gibt natürlich viele Sprünge durch neue Errungenschaften und neue Methodiken und dergleichen, aber es ist die Zeit, dass plötzlich etwas auftaucht, das alles massiv verändert, da gibt es jetzt nicht mehr so viele davon. Ja. Mhm. Aber trotzdem tun alle so, als gäbe es das jeden Tag, ja, und sind gezwungen, das irgendwie so zu propagieren.
Genau, also das kann man sich richtig gut vorstellen. Und wie du es ja gesagt hast, das eine ist die Fassade und dieses Bild, wir sind die Vorreiter, wir sind die Besten. Und hinter den Kulissen kennen wir ja auch alle, wer in Projekten schon gearbeitet hat, was da alles passiert und was schiefgehen kann. Das kriegt man ja alles gar nicht mit. Und wenn dann mal so ein kleiner Blick möglich ist in so einen Betrieb, dann ja, dann sieht man halt, dass das auch nicht alles so ist, wie es den Schein hat. Ne? Und dieser Wettbewerb, der ist ja unfassbar hart zwischen diesen großen Unternehmen im Bereich KI. Da geht es ja wirklich um die Existenz, weil nur, wir hatten es ja auch schon ein paar Mal drüber, nur die Besten werden sich dann durchsetzen und die es wirklich auch schaffen, das Ganze auch irgendwie dann zu Geld zu machen. Für alle anderen wird's schwierig und unter dem Druck stehen die halt auch alle. Ja? Klar. Ja. Es gibt ja noch andere, wie gesagt, also neben OpenAI haben wir auch schon öfter hier gehabt, Anthropic. Auch Anthropic haben wir dabei dieses Mal mit Anthropic Skills. Können wir uns darunter vorstellen?
Anthropic Skills ist tatsächlich eine Errungenschaft, die so still und heimlich reingekommen ist, die keiner so wirklich beachtet, aber die mindestens dieselbe Dimension erreichen wird wie MCP. Da bin ich ziemlich sicher. Also was sind Skills? Also Skills sind in Wirklichkeit nichts anderes als ein kleines Markdown, also quasi eine Beschreibung von Fähigkeiten. Ja? So liest man ein PDF-Dokument aus. So schreibt man eine E-Mail. Und jetzt kannst du eben so verschiedene Skills anlegen. Du legst quasi all die Fähigkeiten an, die du haben möchtest. Und jetzt kannst du deiner KI sagen, bitte schreib mir eine E-Mail. Und dann schaut die KI in seiner Skills-Datenbank nach und sagt, oh, ist da jetzt irgendwas drinnen, wie man eine E-Mail schreibt? Und dann steht da zum Beispiel eine E-Mail und da stehen all die Anweisungen, worauf man achten muss, wenn man eine Kunden-E-Mail zum Beispiel schreibt. Und da gibt es Anweisungen, Python-Script, CSVs und all die relevanten Informationen. Und das Gute dabei ist jetzt, dass diese Skills im LLM executed werden, aber nicht als Kontext mitgegeben werden müssen. Das heißt, du kannst eine komplexe Anleitung schreiben, wie man etwas tun muss, ja, ohne die 1000 Tokens dafür zu verwenden. Ja. Das heißt, du gibst nur das Markdown mit, damit weiß die KI, dass es diesen Skill gibt, was dieser Skill tut und kann sie dann verwenden, aber ohne quasi all die Tokens zu verbrennen, um es als Kontext immer mitzugeben. Es ist quasi so eine Art Kontextdatenbank lokal, die dem LLM hilft, wie man Dinge umsetzt. Und das ist sehr, sehr, sehr gut, weil du dem quasi für alles, was für dich relevant ist, quasi Hände, Werkzeuge mitgeben kannst, wie er Dinge tun soll. Und du musst es nicht jedes Mal für einfache Dinge neu beschreiben. Du kannst eben die Kommunikation, du kannst eben deine gesamten kleinen Tools, Kleinigkeiten, wie man Dinge tut, warum man diese Dinge tut, kannst du alles in Skills aufarbeiten und dann machst du noch mal den Verweis auf diese Skills und die KI kann selbstständig sich von diesen Skills bedienen und kann eben durch diese Markdown-Struktur auch fast alles nutzen, ohne dabei das Kontextwindow großartig, also so riesig zu machen, ja. Also, und das macht schon, das ist ein Riesending eigentlich, ja. Also.
Es klingt aber für mich, auf den ersten Blick zumindest, ein bisschen, also, es klingt jetzt gar nicht nach Intelligenz oder nach künstlicher Intelligenz, wenn ich sozusagen so eine Anleitung vorgeben muss. Es klingt für mich eher wie so ein klassisches Programm oder so eine klassische Anweisung. Ne? Also da habe ich so ein bisschen so, wie soll ich sagen, eine Lücke.
Genau, weil das Problem ist ja, eine KI ist halt generalistisch trainiert. Also hat ganz viele Pre-Training-Data und hat halt immer eine gewisse Art und Weise, wie sie etwas executet. Aber erstens ist sie nicht deterministisch und zweitens musst du ihr jedes Mal, damit du die richtigen Ergebnisse bekommst, musst du ihr den Kontext mitgeben. Das heißt, du musst dir erklären, was ist eigentlich der Grund, warum du das jetzt tust und was genau sollst du tun und in welcher Form.
Mhm.
Und damit du das nicht jedes Mal berücksichtigen musst, weil irgendwann einmal sind das Dinge wie, du kannst hier zum Beispiel Security als Skill mitgeben und dann wird der immer berücksichtigt. Dann hast du eine gewisse Security Policy, die halt immer im Hintergrund mitläuft und die darauf achtet, dass in den Texten kein Blödsinn drinnen steht oder dass Prompt Injection erkannt wird oder wenn du SQL-Abfragen machst, dass hier kein Cross-Site-Scripting möglich ist oder dass du Stored Procedures da drinnen einbaust. Also du kannst wirklich auf jedem Level, sei es jetzt im Programmier-Level, sei es jetzt im einfachen Text-Level oder halt im Coding und im organisatorischen Kontext-Level, kannst du alle Informationen immer im Hintergrund mitgeben, ohne dass du dein Kontext-Window einfach kaputt machst die ganze Zeit. Weil du müsstest ja sonst immer 1 Million Token mitgeben, was der alles berücksichtigen muss, die Security und das ist die Organisation und das sind die regulatorischen Anforderungen, was auch immer. Also du kannst das alles in Skills einarbeiten und er kann das einfach immer nutzen. Und das ist halt schon, und damit wird das Ganze auch ein bisschen deterministischer. Ja. Also es ist nicht mehr so unvorhersehbar, weil wenn du ihm im Skill klar vorgibst, wie diese Sachen strukturiert werden sollen, dann laufen die halt auch immer gleich.
Mm-hmm. Okay. Ja klar, also das so als Leitlinien quasi, innerhalb dessen sich dann die KI bewegen kann. Hm? Ja. Okay, interessant. Und das ist jetzt neu, also diese Möglichkeit gab es vorher noch nicht. Und die gibt es auch jetzt nur bei Anthropic, oder?
Genau, das ist jetzt halt noch die Limitation. Derzeit gibt es das nur bei Anthropic. Ich könnte mir aber sehr gut vorstellen, dass diese Funktion bald bei allen zu finden sein wird. Ja.
Mhm.
Und also ich könnte mir vorstellen, dass das Anthropic Open Source machen wird. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es Open Source ist oder nicht, aber ich glaube, ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Okay.
Gut. Aber das, ja, wieder ein neuer Ansatz, ein neuer Weg, den wir bisher nicht auf dem Schirm hatten. Also das wird wahrscheinlich das ganze Thema voranbringen und vor allem zuverlässiger machen. Klingt zumindest so. Jetzt habe ich noch was mitgebracht. Es gibt ja jetzt von OpenAI einen eigenen Browser. Es gab ja vorher schon zum Beispiel auch von Perplexity einen eigenen Browser, Comet. Und jetzt gibt es eben den Atlas-Browser von OpenAI. Und der Grund, warum es den gibt, ist ganz klar. OpenAI will natürlich, dass viel mehr Menschen noch ChatGPT nutzen und vielleicht auch gerne dann Atlas statt Chrome zum Beispiel als Standardbrowser verwenden. Ich habe es mal ausprobiert. Ich habe mir das Ganze mal installiert auf meinem Rechner. Allerdings jetzt nicht als Standardbrowser. So, das muss ich erstmal so ein bisschen ausprobieren und kennenlernen. Auch nur mit wenig Berechtigungen, um da auf Nummer sicher zu gehen. genau. Also bis ich jetzt mal ChatGPT mein Online-Banking machen lasse, wobei das ja im Moment, glaube ich, sowieso noch nicht gehen würde, weil solche Dinge grundsätzlich noch gesperrt sind. Aber würde ich eh nicht machen. Ich habe einfach mal ein bisschen rumgesurft, habe zwei Sachen ausprobiert. Also einmal habe ich mir eine Zusammenfassung von einer Seite anzeigen lassen, die ich besucht habe. Das funktioniert ganz gut und ist auch schön strukturiert. Und dann, was sicherlich noch ein bisschen interessanter und spannender ist, ich habe diesen Agentenmodus ausprobiert. Und habe mir mal einfach für einen bestimmten Zeitraum in einer bestimmten Stadt ein Hotel raussuchen lassen. Da bin ich dann vorher auf eine Website eines Reiseanbieters gegangen und habe dann gesagt, hier, Agentenmodus, jetzt bitte such mir das und das Hotel raus. Und auch wenn es eine Weile gedauert hat, muss ich sagen, hat das ganz gut funktioniert. Also ich bin auch mit der Wahl, die dann da getroffen wurde, echt zufrieden. Also vor allem, wenn man solche Sachen im Hintergrund laufen lassen kann, kann es einem, glaube ich, einiges an Arbeit abnehmen. Und könnte dann eine spannende Möglichkeit sein. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Also man kann sicherlich da vieles, was so ein bisschen mehr Fleißarbeit ist, in Zukunft agentisch lösen. Und von daher ist es eine ganz schöne Entwicklung. Wäre das auch was für dich? Könntest du dir das auch vorstellen?
Ja, also ich habe selber nicht probiert, aber ich habe einige Berichte gelesen. Und die meisten Berichte waren wohl eher von so ungeduldigen Menschen, die dem eher so zugeschaut haben und ihn die ganze Zeit angeschrien haben, ja, beweg doch die Maus darüber, damit du das klickst, ich klick das jetzt gleich selber. Ja. Also es dürfte wohl so sein, dass es schon ganz gut ist, aber halt noch nicht wirklich ausgereift. Also es ist jetzt noch nicht wirklich agentisch, könnte man sagen, wenn ich das richtig rausgelesen habe. Ich hätte tatsächlich genug Use Cases und es gibt immer wieder, wir haben das mit diesem Compute, diese Compute-Oberflächen haben wir immer wieder getestet. So einfache Sachen wie Übertragen von Ticketing-Tools, ja, also wo du halt ein Ticketing-Tool beim Kunden hast und dann hast du dein eigenes Ticketing-Tool. Und wenn ein Ticket aufgemacht wird, dass das quasi von der KI beobachtet und sobald da ein neues Ticket reinkommt, überträgt er das quasi in das eigene Ticketing-Tool. Sowas, so Übertragungstechnologien, die im Speziellen bei so Kundenintegrationen vielleicht gut wären. Weil so macht man es halt so, dass man halt einmal am Abend einfach eine Abfrage startet und dann sieht man, da sind jetzt 5 Tickets auf und die macht man dann ins neue System oder überträgt sie oder Datenmigrationen, wo man halt irgendwie einen Studenten mal eingestellt hat, der das tut. Ja, sowas könnte ich mir sehr gut vorstellen. Oder auch Monitoring, ja. Also wo man einfach sagt, hey, schau dir das an und wenn was rot wird, dann schreib bitte eine E-Mail oder klick irgendeinen Button, das dann irgendwas auslöst, ja. Und ja, also solche Sachen könnte ich mir gut vorstellen, aber dazu müsste es halt funktionieren und zwar gut und nachhaltig.
Ja. Naja, also ich auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat, ist immerhin hat der Agent relativ schnell die Felder gefunden, wo man Datum auswählen kann und wo man auch die Anzahl der Personen auswählen kann, wie man Frühstück auswählen kann. Also der Anfang ist vielversprechend, klar, das kann noch besser und schneller werden, aber es ist im Moment schon mal ein nettes Spielzeug. Also macht Spaß, ein bisschen damit rum zu experimentieren. Bisschen mehr als ein Spielzeug, zumindest soll das sogenannte Project Mercury sein von OpenAI. Wer hat noch nicht davon geträumt, mit KI Geld zu verdienen durch gezielte Invests und durch Finanztransaktionen? Und OpenAI soll an einem Projekt arbeiten, das den Codenamen Mercury, also Quecksilber, glaube ich, ist das auf Deutsch, hat. Und auch das könnte wieder für Juniors gefährlich werden, denn gerade die Routinearbeiten, die von Junior Investmentbankern durchgeführt werden, die sollen damit so ein Stück weit übernommen oder ersetzt werden. Und ja, das passt ja so ein bisschen zu dem, was wir vor einigen Wochen schon mal hatten. Also dass so diese ganzen Juniors gefährdet sind und diese Positionen. Aber natürlich auch im Hinblick auf die finanziellen Auswirkungen oder die Möglichkeiten, die es da gibt, ist das spannend. Hast du dir das ein bisschen näher angeschaut? Was ist so deine Einschätzung dazu?
Ich glaube, das ist so der erste Versuch einer Vertikalisierung, ne? Also, dass sie jetzt versuchen, Branchen zu identifizieren, wo sie sich dann irgendwie positionieren wollen. Das hat ja Anthropic auch schon gemacht, gerade mit im Finance-Sektor. Also Anthropic hat sich schon vor einem halben Jahr dorthin spezialisiert und die haben ja auch ein eigenes Modell rausgebracht, das eben Analyse und Reporting von Finanzzahlen irgendwie besser machen soll. Und OpenAI ist so ein bisschen der Trittbrettfahrer. Die bezahlen jetzt halt irgendwelche Experten für $150 die Stunde Und die lassen sie dann so einfache Dinge tun, wie irgendwelche Reports oder Finanzmodelle in Excel erstellen oder einen IPO-Fall berechnen oder diese ganzen Dokumente erstellen für so ein IPO, damit sie quasi Experten-Know-how in einer gewissen Domäne haben, damit sie dann halt auch irgendwie Kunden wie Goldman Sachs oder JP Morgan oder Morgan Stanley irgendwelche Produkte verkaufen können, die ihnen quasi die Juniors spart. Ja. Ich verstehe schon, was da der Hintergrund ist, und ich glaube, diese Vertikalisierung ist definitiv etwas, was sich vor allem OpenAI anschauen muss, weil sie halt recht schnell irgendwo zu Kohle kommen müssen. Und die Finanzbranche ist auf jeden Fall eine Branche, die Geld hat, nachweislich. Und deswegen sind die wahrscheinlich auch bereit, schnell mal einfach ein paar hunderttausend oder Millionen springen zu lassen, wenn die dadurch Arbeit einsparen, ne? Weil auch so ein Hedgefondsmanager, die verdienen halt sehr viel Geld, wenn sie erfolgreich sind, und haben halt auch ein ganzes Team von Leuten, die einfach stupide Arbeiten durchführen, ja, die einfach Analysen von Unternehmen durchführen, die Quartalszahlen durcharbeiten, die einfach schauen, okay, Prognosen oder halt irgendwie verschiedene, ja, Methoden durchrechnen, ja, welche optimale Szenarien irgendwie kommen müssten, damit diese Bewertung gerechtfertigt wäre, ja. Also da gibt's halt ganz viele Methoden. Und ich denke, OpenAI will ein Stück von dem Kuchen abhaben. Aber ich glaube, in diesem Markt schlagen sich halt schon sehr viele. Und deswegen denke ich nicht, dass das irgendwie die schlaueste Branche ist. Da gibt es sicher andere, die besser funktionieren und wo man auch einen breiteren Markt hat und wo man vielleicht auch schneller reinkommt. Mhm. Aber man weiß nie. Also was man über Sam Altman auf jeden Fall sagen kann, ist, er ist der Dealmaker des Jahrhunderts, ja. So wie er OpenAI positioniert hat und alle verwickelt hat, so dass es eigentlich, wenn KI scheitert, dann, also wenn OpenAI scheitert, scheitert die gesamte KI-Branche. Ja, also ja, der hat alle reingezogen, alle verwickelt, alle um den Hals die Schnur gezogen. Das heißt, ich glaube, sein Ziel ist so too big to fail, ja, und dass dann im Worst Case sogar der Staat einspringen würde, nur um OpenAI zu retten. Und das hat er sehr gut einfach eingefädelt. Und insofern könnte man es ihm auch gut zutrauen, dass er mit diesen ganzen, in der ganzen Banking-Szene hier auch Fuß fasst. Und ja, vielleicht hat er auch schon ein paar Deals mit Goldman Sachs, die bereit wären, da Millionen springen zu lassen, wenn das irgendwie funktionstüchtig ist.
Ja, also ich glaube, das ist einfach so das Prinzip Versuch und Irrtum. Ne? Wir gucken mal, wo wir vorankommen, und das treiben wir dann voran. Und wenn nicht, dann lassen wir es halt. Ja. Ja, Google hatten wir ja heute schon erwähnt, und viele warten ja auch auf die nächste Version von Gemini. Das wäre dann 3.0, also das nächste Major Release quasi. Und da gibt es jetzt verschiedene Ankündigungen. Die einen sagen, ja, es steht kurz bevor. Die anderen sagen, es dauert noch, es kommt erst im Dezember. Viel spannender ist ja auch noch die Frage, wird es dann wirklich so viel besser sein, wie manche vielleicht erwarten? Oder wird es vielleicht eher so sein wie der Sprung von GPT-4 auf GPT-5? Und dass wir dann am Ende vielleicht eher enttäuscht sind? Was sind deine Erwartungen?
Also ich habe riesige Erwartungen.
Echt? Ja,
echt. Das sein.
Aha.
Wenn es einen Player gibt am Markt, wirklich alles in den Schatten stellen kann, dann ist es Google. Meine Erwartung an Gemini 3 ist wirklich sehr, sehr groß. Und ich glaube auch, dass das alles halt schon alles, also wenn man sich auch die Ergebnisse anschaut, auch mit diesen ganzen Wettbewerben, die Integration, es läuft so eine Riesenmaschine, wo alles ineinander greift. Ja, auch dieses AI Studio, wo du jetzt quasi alles zusammenführen kannst. Ja, Und das ist etwas, was bis jetzt keiner geschafft hat, also auch OpenAI nicht. Also Google hat halt tatsächlich es geschafft, nicht nur überall präsent zu sein mit seinen Gemini-Modellen, sondern halt auch die Sachen zusammenzuführen. Und ich glaube, das ist quasi das große Geheimnis. Und wenn es Gemini 3, also wenn Gemini 3 rauskommt und all die Dinge zusammengeführt werden, Video, Audio und halt auch Coding, dann, und das sieht man jetzt auch an diesem neuen AI Studio, also an der Plattform, wo du quasi ein Coding Agent hast und du kannst ihm dann sagen, ja, ich möchte jetzt auch, dass der Audio kann. Ja, also, und der baut das einfach mit ein. Ja, also diese Integration, das ist auch wieder etwas, was still und heimlich gemacht wurde. Keiner hat davon geredet, aber es sind jetzt auch so eine Art Skills halt auch im AI Studio vorhanden. Und also vor allem KI-Fertigkeiten können einfach hinzugefügt werden. Ja. Und das ist halt alles über das AI Studio möglich, wenn tatsächlich Gemini 3 rauskommt und diese Fähigkeiten hat, die es in der Vergangenheit jetzt in diesen ganzen Studien geschafft hat, glaube ich, dass das wirklich ein Riesensprung sein wird. Aber nein, wahrscheinlich werde ich enttäuscht.
Wenn die Erwartungen so hoch sind, ist das Risiko natürlich auch hoch, enttäuscht zu werden. Aber ganz ehrlich, ich erwarte auch, dass es zumindest mal noch spürbar besser wird. Also ohne jetzt vielleicht eine Revolution darzustellen. Aber für viele ist es ja Gemini 2.5 jetzt auch schon das beste Modell. Und das wird sich dann sicherlich nicht ändern mit dem Dreier. Ja, kommen wir auf DeepSeek, hatten wir auch schon länger nicht mehr dabei. Da gibt es jetzt auch was Spannendes Neues, nämlich ein OCR-Modell, Optical Character Recognition. Das heißt, da geht es einfach darum, eben aus Bildern sozusagen oder Text einfach optisch zu erkennen und zuzuordnen. Aber der neue Ansatz ist jetzt hier praktisch eine Komprimierung mit Hilfe von Bildern, das ermöglicht viel größere Texttoken. Erzähl mal, wie das funktioniert. Das scheint mir ein bisschen komplexer zu sein.
Oberflächlich, DeepSeek hat halt ein Paper rausgebracht, wo sie ein OCR-Modell rausgebracht haben mit einem neuen Encoder. Und dieser Encoder ist ein recht kleines Modell, 3 Milliarden, und hat halt, ist ein Mix of Experts und hat so 570 Millionen pro aktiven Expert. Und auf den ersten Blick ist es wirklich nur ein OCR-Modell, aber wenn man genauer hinschaut, dann erkennt man, dass man mit diesem Modell eigentlich dass man ein fundamentales Problem der LLMs lösen kann, und zwar das Context Window. Also was DeepSeek hier tut, ist, sie verwenden ein OCR-Modell, also sie verwenden Bilder, um Kompression reinzubringen. Das heißt, sie nehmen den Kontext, also sagen wir den Text, den jetzt ein LLM gehabt hat mit dir, ja. Dann wird der abfotografiert und dann wird dieses Bild in so Videoschnipsel, also in so Bilderschnipsel zerhackt. Dann wird geschaut, okay, wie viel Whitespace gibt es da, wie viel ist der Text, und dann kann es komprimiert werden. Und dann wird es in so einem Clip-Modell, wird der gesamte Kontext von dem Bild dargestellt, ja. Und dadurch, dass das, also es gibt zwei Faktoren, warum das jetzt so eine Errungenschaft ist, ist auf der einen Seite, was DeepSeek tut, ist, sie verwenden bestehende Elemente. Das ist einmal dieses Sample Anything. Sample Anything ist ein Open Source Modell von Meta. Also da geht es darum, um Objekte in Bildern zu erkennen. Also das ist quasi, wenn du da ein Chamäleon hast, ja, auf einem Bild, dann kannst du da draufklicken und dann erkennt er quasi die Konturen des Chamäleons. Das ist quasi, um die Schrift und auch die Elemente in diesem Bild zu erkennen. Dann gibt es quasi ein Downsampling, also es erkennt diese Objekte und dann wird wird das komprimiert, so klassisch wie in der Bilderkomprimierung, ja, wie wir es halt von JPEG zum Beispiel kennen. Und dann werden diese Vision Token sozusagen aneinandergereiht und dann gibt es dieses klassische Transformer-Modell, also das Embedding quasi, ja. Quasi wie bei den Text-Transformer-Modellen. Es wird einfach embedded. Und jetzt kannst du da drinnen suchen. Und du hast jetzt aus 1000 Text-Tokens durch die Compression und die Umwandlung in ein Bild, hast du das in 100 Tokens reduziert. Das heißt, du kannst den Faktor 10 das Kontext-Window erhöhen, indem du einfach nur den Text, den du ursprünglich gehabt hast, in Bilder umwandelst und in Vision-Tokens umwandelst und dann ein Embedding-Layer reinlegst. Und obwohl das komprimiert wird, also selbst bei einer zehnfachen Komprimierung ist die Genauigkeit dieser Bilder-Token immer noch bei 97%. Bei 20-fach es ist immer noch 60%. Ja? Das heißt, so der Sweet Spot ist so zehnfache Komprimierung. Das heißt, du kannst halt, wenn du das bei allen LLMs einbauen würdest, könntest du den Kontextwindow um den Faktor 10 erhöhen. Das heißt, du hast dann nicht mehr 1 Million Token bei Google, sondern 10 Millionen. Und vielleicht könntest du das sogar so weit erhöhen, dass das das Kontextwindow gar nicht mehr relevant ist. Ja. Und grundsätzlich ist es überhaupt eine viel bessere Idee, das in Bildern abzulegen als Text. Ja, weil halt, ja, es löst vielerlei Probleme. Es gibt einen Ex-Post von Andrew Carpathy, der irgendwie drauf eingeht und sagt, hey, eigentlich keine blöde Idee. Warum merken wir uns den Kontext überhaupt den Text? Warum machen wir das nicht alles in Bildern? Weil dann löst das einfach viele Probleme, speziell im Transformer-Modell. Da hat er dann 10 Punkte aufgezählt, welche Probleme das löst. Und da siehst du wieder, dass wieder so eine einfache Veränderung auch wieder ein grundsätzliches Problem löst. Und die DeepSeek-Leute haben nichts anderes genommen als zwei Open-Source-Modelle, haben die miteinander kombiniert und haben halt ein komplett neues Encoding-Modell daraus gebaut. Und mit dem Encoding-Modell kannst du quasi das Kontext-Window um den Faktor 10 erhöhen. Ja? Und deswegen ist das was tatsächlich Besonderes. Und ja, also fand ich sehr spannend. Ja.
Ja, vor allem, weil es auch wieder mal einen neuen Ansatz darstellt. Also wir merken ja immer, es kommen neue Ideen, neue Ansätze rein, jetzt weg von der reinen Skalierung oder von der Performance-Steigerung, sondern es werden immer neue Ideen eingebracht, die das Ganze dann eben entsprechend voranbringen können, theoretisch zumindest, ja. Und sei es jetzt auf Hardware-Ebene, auf Verarbeitungsebene oder wie auch immer. Das heißt also so viele Kriterien, die das Ganze nach vorne schießen können. Ja, also auch das finde ich bemerkenswert und ja, gut, dass du das gefunden hast und hier mit reingebracht hast. Nächste Meldung, ein weiterer Deal zeichnet sich ab. Nicht nur OpenAI kann Deals schließen, sondern Google auch. Und da bahnt sich etwas an mit Anthropic. Und zwar möchte Anthropic wohl die Hardware-Kapazitäten oder die Infrastruktur von Google auch nutzen. Umfang von mehreren 10 Milliarden, wenn ich das richtig lese. Und das hat natürlich auch so ein bisschen eine marktstrategische, politische Komponente. Aber was hat es denn damit auf sich?
Ich glaube, vor einem Dreivierteljahr war ja irgendwie eine recht große Investmentrunde mit von Anthropic. Und da war der Hauptinvestor, war da Amazon. Und eine der Grundvoraussetzungen war irgendwie, dass sie da auch die Amazon-Chips verwenden. Also nicht die Nvidia, sondern die von Amazon gebauten. Und da war ja unser Verdacht, okay, damit hat sich jetzt Anthropic in eine Abhängigkeit begeben, aus der sie eigentlich nicht mehr rauskommen. Es gibt eigentlich nur noch mehr Amazon, die jetzt in Anthropic investieren können. Und wie immer oder wie sehr häufig haben wir uns natürlich geirrt. Anthropic hat es nicht nur geschafft, aus der Abhängigkeit mit Amazon herauszukommen, sondern sie haben einfach so ein unfassbares Wachstum hingelegt, dass jetzt sie die Bedingungen ansagen. Also die letzten Zahlen, die Anthropic gemeldet hat, irgendwie 7 Milliarden Annualized Revenue, das heißt 7 Milliarden, wenn sie jetzt quasi das ein Jahr lang hätten, dann würden sie 7 Milliarden im Jahr bekommen. Bis Ende des Jahres sollen das schon 9 Milliarden werden und Ende nächsten Jahres sollen es 26 Milliarden sein. Und das ist, gar nicht so abwegig, wenn man bedenkt, dass sie im Jänner erst 1 Milliarde Umsatz gemacht haben. Das heißt, sie haben schon eine Versiebenfachung in 10 Monaten hingelegt. Und mit so einem Wachstum, also damit sind sie bald sogar an OpenAI vorbei. Und was man auch berücksichtigen muss, Anthropic ist so gut wie kaum End-User-relevant. Das ist fast alles Enterprise-Business. Also 80% ihres Umsatzes machen sie mit Enterprise-Kunden, im Speziellen mit Coding-Plattformen und halt auch mit Firmen wie uns. Wir verwenden auch Anthropic sehr, sehr, sehr stark, eben für Coding und auch für verschiedene andere Dinge, weil das halt am zuverlässigsten läuft. Und der neue Deal ist jetzt so, dass, also angeblich, es ist noch nicht bestätigt, beziehungsweise ich glaube, heute ist es sogar bestätigt worden, ja, dass Anthropic eben mit den Google TPUs Umsatz von mehreren 10 Milliarden Euro Umsatz machen will. Und das ist aus mehreren Seiten irgendwie relevant. Erstens einmal die Abhängigkeit. Die Abhängigkeit von Anthropic ist jetzt quasi reduziert. Die Skalierung, also Anthropic hat ein großes Problem mit Amazon gehabt, weil die Plattform von Amazon sehr stark limitierend war auch für das Wachstum von Anthropic, weil Amazon gar nicht so schnell nachgekommen ist, um die Infrastruktur weiter auszubauen. Deswegen gab es ziemliche Limitierungen gerade in diesen Coding-Tools. Und viele sind dann quasi umgestiegen und haben dann versucht, woanders irgendwie diese Ressourcen zu bekommen. Und jetzt kriegt Google quasi die Chance und die Google TPUs sind ja auch bekannt für ihre sehr gute Inference. Das heißt, sie haben es tatsächlich geschafft, sich aus der Abhängigkeit zu lösen und jetzt in einen Skalierungsmodus zu gehen. Und bis jetzt hat ja Anthropic so gut wie nie über Infrastruktur geredet oder von wem sie das kaufen oder was auch immer. Es war immer so mehr oder weniger gegeben, dass es Amazon ist und auch wenn sie woanders gekauft haben, haben sie es jetzt nicht so public gemacht. Und jetzt geht Anthropic auch an die Front. Und das zeigt wieder, dass auch Anthropic ein bisschen Angst bekommt, sage ich jetzt einmal, von der Zukunft, weil sie selbst auch keine Infrastruktur haben. Das heißt, sie müssen sich strategische Partnerschaften eben mit Google, mit den Hyperscalern zurechtlegen und so ein guter Kunde werden, dass sie unentbehrlich werden. Und zwar auf strategischer als auch umsatztechnischer Seite. Ja, und das ist, das sieht man jetzt, dass da Andrew Carpathy hier halt auch schon anfängt, ähnlich zu agieren wie der Sam Altman. Ja. Fand ich alles sehr, 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 sehr spannend.
Ist es auch. Und das zeigt aber auch, die Risiken steigen in dieser ganzen Branche, weil natürlich auch die Vernetzungen und die Verwicklungen steigen und solche Dominoeffekte dann noch wahrscheinlicher werden. Also wenn es irgendwo knallt, dass es dann woanders auch knallt.
Ja. Wenn es knallt, knallt es überall. Das ist ein Moment.
Schon jetzt, ja. Aber lass uns auch ein bisschen bei Anthropic bleiben, denn wir haben ja noch eine Meldung dazu und zwar Claude Code gibt es im Web als Beta-Version. Hast du dir das mal angeschaut, beziehungsweise hast du da noch ein paar Details dazu?
Ja, bis jetzt konnte man ja Claude Code hauptsächlich entweder über die App also über die Desktop-App oder halt über das ID nutzen, also über deine Programmieroberfläche mehr oder weniger. Und jetzt gibt es das quasi als Webversion und es ist auch, also du kannst mehrere Tasks gleichzeitig in der Cloud laufen lassen. Also du kannst hier mehrere Aufgaben geben, die rechnen im Hintergrund und wenn er dann fertig ist, dann gibt er dir Bescheid. Und das ist gerade für Leute wie mich, die halt jetzt nicht unbedingt die Programmierumgebung haben, weil sie keine Programmierer sind, sondern eher Vibe-Coder. Die können einfach da jetzt reingehen und da reinfummeln und dann passiert was und dann ist es online, ja. Und das finde ich sehr gut. Damit konkurrieren sie ein bisschen mit Replit und halt auch mit Lovable, ja. Aber ich finde das ganz gut, weil letztendlich sind sie ja auch der Grund, warum die überhaupt funktionieren, ja. Und ich fände es grundsätzlich immer besser, beim Primary sozusagen zu bleiben, als über einen Wrapper zu gehen. Und deswegen finde ich den Ansatz sehr gut. Ich habe es aber zugegebenermaßen noch nicht getestet. Ja, aber ich glaube, wenn das funktionstüchtig ist, ist das wieder so ein Startup-Killer. Ja.
Ja, Startups leben gefährlich heutzutage, wenn sie auf KI setzen. Ja. Kann man das kostenlos nutzen oder muss man da ein bezahltes Abonnement haben?
Also ich glaube, es sind ein paar Token frei, ja, aber du wirst nicht glücklich werden. Also wenn du nicht zahlst.
Also Hello World kann ich programmieren damit, oder?
Das sollte sich vielleicht ausgehen, aber mehr wird es dann wahrscheinlich nicht.
Okay. Ja, aber viele, also gerade die jetzt KI zur Entwicklung, Softwareentwicklung verwenden, die werden jetzt bestimmt aufgehorcht haben und ja. Vielleicht schickt uns ja der ein oder andere auch mal einen Erfahrungsbericht, dann sprechen wir hier gerne auch drüber. Okay, wir sind tatsächlich mit unseren Themen durch, bis auf eine Sache, kleiner Cliffhanger. Das wollen wir nämlich dann als Schwerpunkt in der nächsten Woche machen. Also ihr könnt euch schon mal drauf freuen. Und zwar wird es darum gehen, wie Unternehmen eigentlich AI-ready werden können. Also wie können sich Unternehmen auf den Einsatz von KI vorbereiten? Und schon mal ein kleiner Spoiler, es kommt nicht nur auf die Technik an. Ja, das ist ein Thema, was mich persönlich auch interessiert, weil ich auch so ein bisschen aus dem Organisations-Projektmanagement-Umfeld komme. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf, was wir da drüber erzählen werden.
Ja, wir haben auf jeden Fall einiges an Recherche betrieben, unabhängig von unseren eigenen Erfahrungen, die wir natürlich euch auch auf die Nase hängen werden.
Selbstverständlich.
Und damit protzen und prahlen werden.
Wie immer.
Genau. Aber ihr sollt es auch von anderen erfahren, wie man das machen kann.
Genau. Also dann schaltet ein in der nächsten Woche schon. Aber für heute wäre es das schon mal wieder gewesen. Ich verabschiede mich wie immer schon mal hier, klinke mich aus und vielen Dank an dich, Yusuf. War wieder ein sehr schönes Gespräch. Wir sind noch im normalen Zeitrahmen, sage ich mal, geblieben. Ja, auch nochmal ein großes Lob und höchste Anerkennung an alle diejenigen, die jetzt noch zuhören. Also ihr habt euch ein Sonderlob verdient und ich hoffe natürlich, dass für euch auch wieder was Spannendes dabei war. Sonst wärt ihr ja wahrscheinlich auch nicht bis zum Ende dabei geblieben. Außer ihr habt vielleicht gewartet, ob irgendwann noch was Interessantes kommt und seid jetzt enttäuscht. Glaube ich aber nicht. Okay, jetzt habe ich genug geredet. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal und bis dann.
Ja, danke euch allen noch einmal. Danke fürs Zuhören. Wie gesagt, wir freuen uns auch über Bewertungen und über Feedback. Gerne einfach auf LinkedIn anschreiben oder im Podcast-Player eurer Wahl. Und ja, bis nächste Woche. Wünsche ich euch noch viel Spaß und bis dann. Tschüss.